SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
In diesen Spezialausgaben unseres Thema-Heute-Podcasts haben wir die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl eingeladen. Sie beantworten die Fragen, die Sie uns geschickt haben. Heute im Studio die Spitzenkandidatin der Grünen, Tabea Rösner. Durch das Gespräch führt SWR1-Moderatorin Claudia Deeg.
Und im Studio die rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl, Tabea Rösner. Guten Tag.
Ja, hallo.
Frau Rösner, beantwortet Ihre Fragen bis 18 Uhr. Ich habe eine Frage an Sie, Frau Rösner. Hat die Batterie vom E-Auto gehalten bis zum Funkhaus?
Ja, in der Tat. Ich bin mit dem E-Auto gekommen.
Ist ja nicht so schwierig, weil in Mainz, da muss ich Sie natürlich fragen, wieso haben Sie sich nicht abgestrampelt? Sie haben doch ein Mountainbike.
Ja, ich habe überlegt, mit dem Fahrrad zu kommen, aber ich wollte nicht so verschwitzt ins Studio kommen.
Wir sammeln Ihre Fragen und ich sage jetzt schon mal Dankeschön für die vielen, vielen Nachrichten. Nicht überraschend, einiges dreht sich um den Klimawandel. Jenny von Broich oder Bruch aus Becherbach schreibt, warum wollen Sie den Ausbau der regenerativen Stromerzeugung so stark fördern, obwohl es noch keine ausreichenden Speicherlösungen im Gigawattbereich gibt?
Wir müssen die Erneuerbaren tatsächlich ganz stark ausbauen, weil sie die klimafreundlichsten, klimaneutralsten Energieträger sind. Und in der Tat gibt es einige Speichertechnologien, aber die sind noch nicht so weit ausgereift. Allerdings müssen wir da tatsächlich auch vorankommen.
Das heißt aber, wir haben irgendwann zu viel erneuerbare Energien, zu viel Strom daraus, der dann verpufft. Wir können den nicht speichern.
Na, im Moment ist das noch gar nicht der Fall, weil wir haben noch viele Kohlekraftwerke, die verstopfen im Übrigen auch die Netze. Wichtig ist tatsächlich, dass wir da ganz stark vorankommen. Aber es muss natürlich einhergehen mit der Weiterentwicklung von Speichertechnologien. Es gibt zum Beispiel Power to Gas, die Wasserstoffstrategie, die damit einhergeht, ne, um mit Ökostrom auch Wasserstoff zu produzieren. Das heißt, es gibt viele Konzepte, aber in der Tat in den vergangenen Jahren ist das nicht ausreichend gefördert worden, um da Innovation voranzubringen.
Und hier kommt eine Hörerfrage.
Ja, guten Tag, Frau Rösner. Mein Name ist Thomas Meuer. Ich komme aus der Verbandsgemeinde Wirges im Westerwald und hätte eine Frage zu der Energiepolitik und der Energiewende jetzt in Deutschland. Kann ich mich als Dorfbewohner auf die 1000 Meter Abstandsregel für Windenergieanlagen zur nächsten Wohnbebauung verlassen oder wird das nach der Wahl alles in die Tonne geschmissen? Ich wohne im Westerwald und soll die Energiewende auf dem Rücken der Landbevölkerung ausgetragen werden? 2/3 der Menschen in Deutschland leben in Dörfern und Kleinstädten. Und dann würde ich mich noch dafür interessieren, ob Sie selbst auch auf ein Windrad blicken von Ihrem Wohnhaus.
Frau Rösner.
Nein, von meinem Wohnhaus selber nicht, weil ich wohne in der Stadt und in der Stadt stehen keine Windkraftanlagen, aber um Mainz herum. Ich empfinde das auch nicht persönlich als unangenehm, sondern im Gegenteil, ich verbinde damit was Positives, weil das nämlich eine saubere Energie ist. Und was die Abstandsregelungen angeht, also wir müssen ausbauen, sonst werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Wir würden auch gerne die PV-Anlagen ausbauen.
Was sind PV-Anlagen?
Das sind die Photovoltaikanlagen, also Solardächer. Wir hätten gerne auch eine Pflicht, dass jeder Neubau, jedes öffentliche Gebäude, Gewerbeflächen auch mit einer PV-Anlage ausgestattet werden. Das ist in den vergangenen Jahren einfach durch einen Deckel auch verhindert worden.
Und aber Fakt ist, wir brauchen mehr Windkraft, ne, um die Klimaziele zu erreichen.
Wir und brauchen
die
Frage sowohl war, als auch. Sowohl
genau, aber wir brauchen auch mehr Windkraft. Und ist diese Abstandsregel da noch zu halten, war die Frage.
Diese Abstandsregel ist im Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz ja vereinbart worden. Gegen unseren Willen, weil wir wollen tatsächlich mehr ausbauen, weil wir es müssen. Wir müssen den Klimaschutz tatsächlich ernst nehmen und die Energieträger sind da ganz maßgeblich. Wenn wir aus der Kohle aussteigen wollen und das müssen wir früher, um die Klimaziele zu erreichen, dann müssen wir die Erneuerbaren tatsächlich ausbauen. Aber im Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz sind diese 1000 Meter drin und
Bund sticht Land. Mal abwarten, was dann käme. Die andere Frage war noch, wird die Energiewende auf dem Rücken der Landbevölkerung ausgetragen?
Warum? Warum diese Frage? Im Gegenteil. Also der Klimaschutz ist ja, betrifft ja ganz viele Bereiche. Das betrifft ja nicht nur die erneuerbaren Energien, sondern zum Beispiel auch eine Mobilitätswende. Das heißt, wir wollen die Mobilität klimafreundlich, klimaneutral ausgestalten. Das heißt, wir investieren in den Ausbau der Schiene, in den Ausbau von dem öffentlichen Nahverkehr, in die Reaktivierung von stillgelegten Strecken. Und davon profitiert ja gerade die ländliche Bevölkerung. Und wir brauchen intelligente Lösungen, wie zum Beispiel durch die Digitalisierung kann man das kombinieren, also den öffentlichen Nahverkehr mit der Bahn, mit Sharing-Angeboten, mit Ruftaxen und so weiter. Und davon profitieren letztlich gerade auch die Menschen im ländlichen Raum, die sich zum Beispiel auch kein eigenes Auto leisten können.
Das Thema Windräder treibt die Hörerinnen und Hörer um. Friedrich Karle aus Birkenau schreibt, ich habe gelesen, dass in den nächsten Jahren hunderte Windräder stillgelegt bzw. zurückgebaut werden, weil die Subventionen auslaufen. Gleichzeitig fordern die Grünen weitere neue Windräder zu bauen. Da soll weiterer Wald vernichtet werden und für den gesamten Rückbau, 20, 30 Meter unter der Erde, ist kein Geld da. Was sagen Sie dazu?
Naja, erstens ist es schade, wenn ein Windrad zurückgebaut wird. Wir wollen die gerne empowern, also repowern, ein leistungskräftigeres Windrad an die alte Stelle stellen. Aber in der Tat werden manche Windräder zurückgebaut, auch wegen Abstandsregelungen, die jetzt greifen. Und niemand ist so in der Pflicht wie die Betreiber von Windkraftanlagen. Die mussten nämlich für den Bau ordentlich Rücklagen bilden, um genau die zurückzubauen. Also das heißt, es ist dafür Geld da und das ist auch sichergestellt.
Heiko Brendel aus Bingen schreibt, Frau Rössner, die klimapolitischen Ziele der Grünen sind zu moderat, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Die Grünen wollen niemandem wehtun, kritisiert er. Seine Frage, in welchen Bereichen der Klimapolitik sind Sie radikaler als Ihre Partei? Für welche konkreten Zumutungen, Verbote, Einschränkungen, die nicht im Parteiprogramm stehen, setzen Sie sich ein?
Da sieht man mal die große Spanne, ne, zwischen den Menschen, denen es nicht weit genug geht und denen, die sagen, oh je, jetzt werden viele Maßnahmen von uns auch abgefordert. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir tatsächlich den Klimaschutz konsequent umsetzen wollen, geht das nur zusammen mit der Wirtschaft und mit den Menschen.
Das heißt,
mit der Zivilgesellschaft. Das heißt, wir können das nur umsetzen, wenn wir auch den Umbau der Wirtschaft beispielsweise voranbringen. Und da sind in den vergangenen Jahren große Versäumnisse gemacht worden. Das heißt also, die Anstrengung ist eine viel größere. Und deshalb müssen wir das jetzt konsequent vorantreiben.
Aber
wo ich vielleicht ein bisschen radikaler bin.
Ja?
Ja, ich wohne in Mainz. Ich fahre mit der Bahn nach Berlin. Und wir sagen ja nicht, dass wir die
Inlandsflüge verbieten, das wär's.
Ja, ich würde sagen, ja, innerdeutsch muss man nicht fliegen. Da ist die Bahn eine gute Alternative. Natürlich muss sie pünktlich sein und sie sollte nicht streiken. Aber es ist auf jeden Fall ökologischer. Und im Programm steht halt nur, wir wollen sie überflüssig machen, indem wir die Bahn stärken und auch günstiger und schneller machen. Aber ich denke, innerdeutsch muss man tatsächlich nicht fliegen.
Es geht ums Wohnen. Elisabeth Belzer aus Mainz. Wie sollen alle alten Häuser beheizt werden ohne Öl und Gas? Welche alternativen Möglichkeiten sehen Sie? Strom ist zu teuer, Pellets rar für alle.
Also wir müssen natürlich die Effizienz stärken. Strom ist ein rares Gut und wir müssen es effizient einsetzen. Und deshalb ist es wichtig, gerade im Gebäudebestand eine Wärmewende einzuleiten. Das heißt also tatsächlich zu dämmen und auch die Energieträger, also die Heizung, auszutauschen. Dafür wollen wir Förderungen auflegen, damit eben eine alte Ölheizung ausgetauscht werden kann.
Wobei ich gelernt habe, alle Dämmung hilft nicht, weil wir ja alle auf einem viel größeren Raum inzwischen leben und da quasi das, der Fortschritt, den wir einsparen, schon wieder verpufft, dadurch, dass wir ja viel mehr brauchen, weil wir in einem größeren Raum leben. Aber wir haben
ja, aber da zum Beispiel muss man auch für die Zukunft anders bauen, also flexibler, modular bauen, damit man zum Beispiel anpassen kann. Ja, was nützt eine große Wohnung von 4 Zimmern, wenn ich die gar nicht mehr bewohnen kann, weil die Familie, die Kinder sind aus dem Haus. Also wenn man Wohnungen zum Beispiel kleiner machen kann, da gibt es viele Konzepte, so sollte man zukünftig bauen.
Das ist ein gutes Stichwort. Zum Bauen geht's jetzt. Ums Bauen geht's jetzt.
Ja, hallo. Ich bin Stefanie Simon und ich komme aus Oberalm. Und meine Frage an die Frau Rösner ist, wie Ihre Haltung zu Einfamilienhäusern sowohl im städtischen als auch in ländlichen Regionen ist und wie sie Wohnraum für Familien bezahlbar machen will.
Ja, Wohnraum ist tatsächlich etwas, was uns alle umtreibt. Das haben wir hier in Mainz, das haben wir in vielen Städten. Die Mieten werden immer teurer. Da gibt es viele Maßnahmen, die wir planen. Das eine ist, wir müssen mehr günstigen Wohnraum schaffen. Wir stellen uns da auch vor, dass es eine Gemeinnützigkeit gibt, dass Investoren, die dauerhaft günstige Wohnungen zur Verfügung stellen, Befreiungen im Steuerbereich bekommen und Unterstützung, damit sie das tun. Der Bund hat viele Immobilien, die sollten in einen Bodenfonds überführt werden und den Kommunen zum günstigen Bauen und für dauerhaft günstige Mieten zur Verfügung gestellt werden.
Und gehört dann da auch dazu, dass ich ein Einfamilienhaus bauen darf im Konzept der Grünen? Weil ich glaube, die Hörer spielt darauf an, dass es mal die Diskussion gab, die Grünen verbieten das Einfamilienhaus.
Ja, das war natürlich Quatsch. Das wurde so ausgelegt. Es gibt in Hamburg die
Da hatte Hofreiter das gesagt
Forderung,
in dem Zusammenhang.
Mhm. Es gibt da die Forderung, bestimmte Baugebiete, wenn der Baugrund rar ist, dort keine Einfamilienhäuser zu bauen, sondern Mehrfamilienhäuser. Aber das heißt ja natürlich nicht, dass wir generell gegen Einfamilienhäuser sind. Im Gegenteil, wir sind sogar dafür, das zu fördern. Aber sie sollen halt nachhaltig gebaut sein und energieeffizient sein.
Hier kommt eine Frage, und zwar, es geht um das E-Auto. Warum werden E-Autos gefördert, obwohl für die Gewinnung ihrer Rohstoffe in Afrika Kinder sterben und die nicht recycelfähigen Akkus eines Tages neben den ausgeglühten Brennstäben von Atomkraftwerken in ehemaligen Salzberg werden vergammeln und ein Problem unseres Planeten für die nächsten 25.000 Jahre sind. Das ist doch kein Umweltschutz, sondern eine Verlagerung unseres regionalen Klimaproblems in eine andere Zeit bzw. andere Region der Erde auf Kosten ohnehin ärmerer und wehrloserer Menschen.
Die Frage nach der Entsorgung der Batterien ist eine berechtigte, vor allen Dingen, weil dort seltene Erden sind und dass die Förderung dieser seltenen Erden nicht unter Menschenrechtsaspekten positiv zu sehen sind. Das ist völlig richtig, aber genau daran müssen wir arbeiten. Wenn wir nicht in eine Technologie weiter investieren, Forschung reinstecken, Innovation voranbringen, also auch die Frage, wie können wir diese Stoffe möglicherweise durch andere ersetzen, wie können wir die Batterien langfristig anderweitig nutzen. Ich weiß, es gibt da einige Pilotprojekte, die mit alten Batterien aus Autos weiterarbeiten, denn die sind ja dann nicht unbrauchbar. Ja, die sind ja, funktionieren noch zu 80%. Das heißt also, nur wenn wir auf eine Technologie setzen, die dann auch tatsächlich weiterentwickelt wird, nur dann wird es auch tatsächlich eine sozial gerechte und auch klimafreundliche Alternative sein.
Es kommt noch eine Ergänzung dazu. Die Frage eben war übrigens von Daniel aus Dreisbach. Das hatte ich vergessen dazu zu sagen. Es gibt nämlich hier auch noch eine Frage, die geht in eine ähnliche Richtung von Heike Reiter. Hallo Frau Rösner, wie soll denn Ihrer Meinung nach der Sondermüll aus den Batterien der E-Autos, hatten wir eben, oder auch von den Windrädern entsorgt werden? Ein guter Tipp, außerdem schreibt die Frau, halten Sie sich mal länger in der Nähe eines Windrades auf, dann wissen Sie, was diese für einen Lärm machen. Also die Menschen hadern mit den erneuerbaren Energien, mit den Möglichkeiten, die da sind. Was sagen Sie den Leuten?
Ich kenne die Diskussion schon seit vielen Jahren. Und es geht jetzt darum, tatsächlich zu entscheiden, wollen wir den Klimaschutz voranstellen und tatsächlich die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Weil wenn wir jetzt nicht handeln und jetzt nicht tatsächlich umstellen und die Erneuerbaren ausbauen und insgesamt das natürlich flankiert von einer Mobilitätswende, von einer Ernährungswende, einer Agrarwende, einer Wärmewende, dann werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Und dann werden die Kosten für die Zukunft deutlich höher sein. Was wird uns das kosten, wenn wir jetzt nicht hier ganz konsequent handeln? Und das ist eine Entscheidungsfrage, die muss man sich tatsächlich stellen. Und es ist die Frage, ob es jetzt einem weiter so geht, wo man nicht bereit ist, wie die vergangene Regierung nichts gemacht hat, das nicht vorangebracht hat. Denn erst wenn Technologien dann auch weiterentwickelt werden, dann können sie auch besser werden.
Jetzt haben wir noch eine Frage zum Impfen, Stichwort Corona.
Hallo, mein Name ist Wolfgang Schärf aus Worms. Ich bin pensionierter Lehrer seit einem Jahr und habe eine Frage zur Impfpflicht bei Lehrern. Meine Tochter ist noch aktive Lehrerin und das interessiert uns sehr, wie die Grünen zu der Impfpflicht bei Lehrern stehen. Und wie sieht es aus, wenn ich mich als Lehrer mit einem alternativen Impfstoff impfen lasse, zum Beispiel von Professor Stöcker aus Lübeck? Der wird ja im Moment noch nicht anerkannt. gibt es da eine Möglichkeit, dass es demnächst anerkannt wird und auch als Impfung akzeptiert wird.
Also Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Was sagen Sie da?
Also erstmal bin ich gegen eine Impfpflicht und wir sind auch als Grüne gegen eine Impfpflicht. Aber es ist wichtig, das Impfen voranzubringen. Denn wir wollen alles verhindern, dass es einen erneuten Lockdown gibt und vor allen Dingen, dass die Kinder weiter in die Schule gehen können. Wir haben ja aber festgestellt, was es mit den Kindern macht.
Generelle Impfpflicht nein, aber Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ja?
Zum heutigen Zeitpunkt nicht. Aber wenn die Gefahr besteht, kann man darüber diskutieren. Ich finde aber es wichtig, die Sorgen auch ernst zu nehmen. Das heißt, wir haben viele Menschen nicht mitgenommen und die Skepsis ist noch groß. Es gibt auch die Weiterentwicklung von weiteren Impfstoffen, die anders funktionieren. Zum Beispiel ein Totstoff, Impfstoff, eine Tot. Ja, wie heißt es? Tod?
Ja, ich komme jetzt auch nicht drauf.
Genau. Totstoff, Impfstoff, der gerade in der Zulassungsphase ist. Das ist ja ein altbekanntes Impfverfahren. Mit vielen anderen Impfstoffen haben wir da eine Erfahrung gesammelt und vielleicht überzeugt das ja noch mehr Menschen, sich dann auch impfen zu lassen.
Aber das verstehe ich Sie richtig. Wenn Impfung, dann nur mit zugelassenem Impfstoff, weil hier ging es jetzt noch um einen von einem, wie ich jetzt sehe, etwas umstrittenen Wissenschaftler Stöcker, der was entwickelt hat. Also wenn, dann muss der Impfstoff zugelassen
natürlich
sein, verstehe ich Sie
richtig. Er muss ja alle Risiken durchgegangen sein, alle Testverfahren und so weiter.
Viele große Politikrunden im Moment im Fernsehen. Da wird gerne durcheinander geredet. Bei uns im Radio diese Woche jeden Tag eine Spitzenkandidatin, ein Spitzenkandidat aus Rheinland-Pfalz. Heute beantwortet Tabea Rösner von den Grünen ihre Fragen. Und natürlich geht es da auch um Koalitionsfragen. Hier kommt eine.
Hallo Frau Rösner, mein Name ist Werner Dörr aus Polch. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wenn die SPD stärkste Partei wird, unter welchen Bedingungen würden Sie dann dennoch eine Koalition mit der CDU eingehen?
Ja, Frau Rösner.
Ja, vielen Dank, Herr Dörr, für diese Frage. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ich jetzt im Vorfeld keine Koalitionsaussage mache. Aber was wichtig ist, dass wir nach der Wahl aussondieren, mit wem wir am meisten unserer Inhalte umsetzen können. Das heißt, die Frage von einem konsequenten Klimaschutz, von sozialer Gerechtigkeit, darauf wird es ankommen. Und das hängt dann davon ab, mit welcher Partei wir da am meisten Gemeinsamkeiten haben.
Das war eben das Gedankenspiel. SPD stärkste Kraft, dann die Union, würden Sie trotzdem dann mit der Union koalieren. Aber gehen wir mal davon aus, SPD würde tatsächlich stärkste Kraft. Es wird nicht reichen für eine Zweierkonstellation Rot-Grün-Rot. Sie liegen da eigentlich ziemlich dicht beieinander mit der Linken. Ich sage nur Spitzensteuersatz.
Naja, es gibt schon auch viele Kontroversen mit den Linken und die Frage ist natürlich, sind die bereit, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen? Und wenn man daran denkt, wie sie sich beispielsweise verhalten haben zum Evakuierungsmandat aus Afghanistan, dann habe ich da meine großen Zweifel.
Dieter von Kiedrowski will dazu auch was wissen. Auf wessen Veranlassung hin hat Annalena Baerbock, ihre Spitzenkandidatin, ihre Kanzlerkandidatin, sich von der Linken für eine Regierungskoalition distanziert? Gibt es dazu entsprechende Beschlüsse in ihrer Partei?
Nein, es gibt keine Beschlüsse. Es ist auch falsch, eine Ausschließeritis von Anfang an zu machen. Ich denke, das ist die Aufgabe von Politik, ein regierungsfähiges Bündnis zu schmieden und mit allen demokratischen Parteien zu sprechen. Das heißt, außer der AfD kommen auch alle Parteien zum Zuge. Man muss da aussondieren. Aber letztlich geht es darum, wie können wir am meisten für den Klimaschutz tun? Wie können wir den sozial gerecht ausgestalten? Und darauf wird es ankommen.
Ampelkoalition hier in Rheinland-Pfalz mit der FDP, da liegen Welten auf Bundesebene. Lässt Ihre Fantasie das zu?
Auch da heißt es, wir werden das aussondieren. Ich meine, in manchen Fragen sind wir mit der FDP ja auch sehr einig, was die Frage von Digitalisierung angeht, von der Wahrung der Bürgerrechte. Da haben wir sehr viele Überschneidungen auch mit der FDP. Und von daher, wir werden das nach der Wahl dann entscheiden, weil es letztlich darauf ankommt, erstmal für starke Grüne zu kämpfen.
Heute war Tabea Rösner von den Grünen in der vergangenen Stunde da. Es drehte sich viel um das Thema Klimawandel in allen Facetten von E-Mobilität über Windräder bis Heizungen. Matthias Zahn im SWR1-Studio jetzt. Dein Eindruck, wie ist sie mit all diesen komplexen Fragen umgegangen?
Ja, das war super interessant, wie die Menschen, wie die Hörerinnen und Hörer, ja, praktisch von beiden Seiten an den grünen Zerren. Den einen geht es nicht schnell genug mit der Klimawende, die wollen sehr viel mehr. Und die anderen sind eben skeptisch, die sind gegen mehr Windräder zum Beispiel. Und ich denke, da hat Tabea Rössner den Hörer aus dem Westerwald zum Beispiel nicht zufriedenstellen können. Der sieht das ganz offensichtlich kritisch mit den Windrädern und wollte wissen, ob es bei den Abständen zu den Wohnhäusern bleibt. In Rheinland-Pfalz hat sich die Ampel ja auf einen Abstand bei neuen Anlagen von 900 Metern geeinigt und bei erneuerten Anlagen soll dieser Abstand sogar auf 720 Meter schrumpfen. Und wenn ich Tabea Rössner da richtig verstanden habe, dann hätten die Grünen hier in Rheinland-Pfalz noch viel lieber geringere Abstände durchsetzen wollen, um eben noch mehr Windräder möglich zu machen. Und Rössner hat auch gesagt, sie hatte zwar zu Hause in Mainz kein Windrad direkt vor sich, also sie schaut wohnt mitten drauf, in der Stadt, ne? Ja. Genau. Sie würde sich aber auch nicht dran stören. Und das ist natürlich ein No-Go für viele Leute auf dem Land. Also das bringt viele Leute da wirklich auf die Palme, die unter dem Lärm dieser Windkraftanlagen leiden.
Das heißt aber, Rössner legt sich durchaus auch mit den Skeptikern, mit den Kritikern an.
Absolut. Das ist dann immer wieder das Argument, wir müssen das jetzt machen. Wir müssen die Erneuerbaren massiv ausbauen, um das Klima noch zu retten. Und da gibt es eben auch jede Menge offene Flanken, offene Fragen, wo ich fand, da haben die Hörerinnen und Hörer auch sehr gut nachgefragt, waren auch sehr gut informiert. Zum Beispiel schlechte Menschenrechtslage in den Ländern in Afrika, wo die Rohstoffe für die Batterien abgebaut werden. Zum Beispiel das Thema Entsorgung der Batterien noch weitgehend ungeklärt. Wo wird das alles mal gelagert? Also, und da hatte auch Tabea Rössner keine endgültige Lösung parat, sondern eher da immer die Botschaft, da müssen wir dran arbeiten. Also da hat man sehr gut gemerkt, die Grünen wollen richtig Druck machen in der Klimapolitik, aber es sind eben auch immer noch offene Fragen damit verbunden, auf die es heute von Tabea Rössner in vielen Dingen keine befriedigenden Antworten gegeben hat.
Schauen wir auf die Koalitionsmöglichkeiten. Das treibt ja die Menschen gerade auch bei den kleineren Parteien um. Farbenspiele, also Ampel, Jamaika, was geht da überhaupt? Rot, Grün, Rot. Stand heute. Welchen Eindruck hattest du da? Wie positioniert sie sich da?
Ja, Politprofi natürlich. Sie hat sich nicht festgelegt. Es darf keine Ausschließeritis geben, hat sie gesagt. Also auch eine Zusammenarbeit mit den Linken hat sie nicht ausgeschlossen. Es ist ja aber auch die Rede immer von einer Ampel im Bund. Die wird diskutiert, wie wir sie hier in Rheinland-Pfalz haben, also SPD, Grüne und FDP. Und da fand ich sehr interessant, dass Rössner auch Gemeinsamkeiten mit der FDP betont hat, zum Beispiel in der Frage der Digitalisierung, bei den Bürgerrechten. Also da gäbe es viel Überschneidungen mit der FDP, hat sie gesagt. Und naja, ich denke, das war so ein klitzekleines Ampelsignal, würde ich mal sagen, aus rheinland-pfälzischer grünen Sicht.
Matthias Zahn aus der SWR1-Redaktion Landespolitik mit der Analyse zum Besuch von Tabea Rössner von den Grünen in SWR1 Rheinland-Pfalz.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.